schönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend da draußen an den Vox-Empfängern. Hier ist wieder der Dennis von Beim Imperator Nichts Neues, eurem Lieblings-Golden Age Warhammer-Podcast mit einer neuen Folge Wochenshow. Und ich habe mir wieder einen Gast mit eingeladen. Habe ich mich sehr, sehr drauf gefreut, weil das mal richtiges Hobby-Meta ist. Die liebe Judith Vogt. Sie ist Schriftstellerin und Übersetzerin und hat das ein oder andere Büchlein, also Roman aus dem Warhammer-Universum vom Englischen von der Black Library ins Deutsche übersetzt. Aber ja, ich will gar nicht so viel schwafeln, stell dich doch mal bitte vor.
Ja, hallo, ich freue mich, dass ich hier sein kann. Du hast ja schon eigentlich das Wesentliche gesagt. Ich bin freiberufliche Autorin, also ich schreibe vor allen Dingen Fantasy- und Science-Fiction-Romane und Übersetzerin. Ich habe eine Zeit lang für die Black Library übersetzt und zwar, soweit ich es richtig zähle, 7 Romane. Ui. Ich kann gleich bestimmt noch ein bisschen erzählen, also das hat mit dem Brexit quasi, genauen Gründe kenne ich nicht, aber es hat mit dem Brexit quasi aufgehört, dass ich für Warhammer übersetzt habe. Seitdem übersetze ich vor allen Dingen für den Piper Verlag und ein bisschen für Aufbau Verlag und so, also für so klassische Romanverlage eigentlich. Mhm. Und ich habe auch einen Podcast, den Genderswap-Podcast, wo wir einmal im Monat über Fantasy vor allen Dingen reden und über Rollenspiel und ja, solche Dinge, genau.
Hervorragend. Ja, da bitte alle mal reinhören. Wo kann man euch hören?
Auf allen gängigen Podcast-Plattformen, also Genderswapped-Podcast.
Okay. Bitte merken, mal reinhören. Werde ich auch. Gern. Machst du das mit deinem Mann zusammen oder macht das jemand anders?
Nein, das mache ich tatsächlich mit einer Freundin aus Hamburg zusammen.
Mhm. Hamburg wieder.
Wir nehmen auch immer halt online auf, sehen uns dann immer einmal im Jahr, machen dann immer noch irgendwie so ein kleines Podcast-Special, wenn wir uns mal über den Weg laufen. Aber wir sind sehr gut befreundet und sie ist auch Autorin und Lektorin. Und genau, dann reden wir aus verschiedenen Blickwinkeln über all diese Dinge rund um Fantastik.
Apropos Autorin, wie sieht's denn da aus? Du hast ja, offensichtlich schreibst du da auch eigene Bücher, auch zu anderen Fantasy- oder Science-Fiction-Universen, die schon fest sind, sag ich mal, etabliert? Oder hast du da deine eigenen Sachen, in denen du schreibst?
Also im Moment habe ich vor allen Dingen meine eigenen Sachen, aber angefangen habe ich tatsächlich mit Romanen zu Das schwarze Auge. Mhm. Das war so mein Startpunkt 2011, glaube ich. Mhm. Das ist schon fast 15 Jahre her. Da habe ich insgesamt 5 Romane zur Romanreihe Das schwarze Auge geschrieben. Dann habe ich wesentlich später kam ja dann auch das Rollenspiel Splittermond im Uhrwerk Verlag. Mhm. Dann habe ich einen Roman auch für Splittermond geschrieben. Und vor 2 Jahren haben Christian, also mein Mann, den du ja auch kennst,
den ich auch kenne,
beruflich quasi. Genau. Mein Mann und ich, wir haben zu der Amazon Prime TV-Serie Der Greif, das ist eine Wolfgang Holbein-Verfilmung, mhm, haben wir ein in derselben Welt angesiedeltes Hörspiel geschrieben. Das war also quasi auch so eine Art Franchise-Arbeit, weil die Welt schon existierte und wir dann uns dazu eine, ja, parallel zur Haupthandlung spielende Handlung ausgedacht haben.
Läuft auf Audible, richtig?
Ja, genau. Das ist auf Audible. Man kann es auch ohne Audible-Abo einfach hören, also weil das quasi so eine Art Zugabe zur Serie war und das war dann für alle offen. Ja. Ja.
Dann auch da gerne mal reinhören. Aber kommen wir mal zu Warhammer. Du hast gesagt, also ganz am Anfang, ich fange mal anders an. Wie kam denn der Kontakt zur Black Library zustande? Bewirbt man sich melden die sich bei einem, sagst so, ey, du kannst Deutsch, wir haben Bücher, die müssen Deutsch werden.
Ja. Nee, so rum war es nicht. Tatsächlich habe ich einen Freund, der für Warhammer festangestellt arbeitet, also in Deutschland. Mhm. Und der vor allen Dingen halt das Spiel quasi übersetzt, ne? Also die ganzen Produkte und so. Dafür halt Übersetzungen anfertigt. Der hat mir irgendwann gesagt, die suchen auch RomanenübersetzerInnen. Da wäre die Ansprechperson aber in Nottingham, ist es, glaube ich, ne?
Ja.
In UK halt. Ich könne dem gerne mal schreiben. Die würden dann immer eine kleine Probeübersetzung anfertigen lassen, also so die ersten 2 Kapitel oder sowas von einem Buch. Mhm. Und wenn es denen dann gefällt, dann kriegt man halt Aufträge. Und das habe ich dann auch gemacht, weil ich zu dem Zeitpunkt ich war noch bei einem kleinen Verlag angestellt. Ich wollte mich aber Vollzeit freiberuflich werden und habe dann irgendwie halt noch ein Standbein gesucht und da war das Übersetzen irgendwie was mich interessiert hat. Ich habe vorher nicht wirklich viel übersetzt. Ich hatte einen Roman schon mal übersetzt für einen kleinen Verlag und habe auch keine ÜbersetzerInnen-Ausbildung oder irgendwie Anglistik oder so studiert, sondern ich konnte quasi als Referenz nur meine deutsche Sprachfertigkeit quasi mitbringen. Mhm. Also dadurch, dass ich auch da schon Autorin war, konnte ich im Prinzip sagen, hier Leute, ich kann schreiben. Und die waren dann auch ziemlich offen und haben gesagt, ja klar, probier mal aus. Und haben mir halt, ich weiß gar nicht mehr zu welchem Buch, aber sie haben mir zu einem Buch, das glaube ich schon in der Übersetzung war, dann halt bestehende Kapitel gegeben. Mhm. Also die englischen, und haben dann halt reingelesen und dann gesagt, das passt ihnen gut. Und ja, dann durfte ich mich da austoben und habe immer wieder neue Übersetzungen bekommen.
Hervorragend. Also warst du auch
bis zum Brexit halt.
Ja, warum hätte der Brexit ausnahmsweise auch in dem Bereich mal was Gutes bringen können? Ne? Das ist irgendwie alles Kacke dadurch irgendwie. Bin kein Fan.
Ja, ja, also ich habe das auch, ich weiß gar nicht so ganz genau, warum die Aufträge schließlich ausgeblieben sind. Vielleicht hatte es auch andere Gründe, aber es hieß vorher schon, oh, wir müssen mit dem Brexit mal gucken. Und auch durch diese ganzen steuerlichen Sachen, das war vorher in der EU halt alles irgendwie einfacher. Und dann meinen sie schon irgendwie, ja, das könnte schwieriger werden und sowas. Und irgendwann blieben da halt auch die Aufträge aus. Ich hatte in dem Moment aber andere Aufträge, wo ich dann dachte, naja gut, wenn nochmal irgendwie Not am Mann ist, dann frage ich da irgendwie nochmal nach. Hab dann aber tatsächlich nicht mehr nachgefragt, weil dann von anderen Verlagen halt Aufträge kamen. Und deswegen kann ich es gar nicht mit Sicherheit sagen, aber zeitlich war es auf jeden Fall der Brexit. Und es wurde mir vorher halt auch so ein bisschen angekündigt, so nach dem Motto, das wird jetzt schwieriger.
Na, immerhin.
Aber es gibt natürlich noch weiterhin Übersetzungen, also von daher.
Ja, irgendwie werden sie vielleicht haben die sich heimlich Deutsche importiert, die dann da jetzt wohnen und da vor Ort.
Ja, vielleicht sind es wirklich Leute, die vor Ort sind, ich weiß es nicht genau.
Muss man mal rausfinden. Spannend. Ich meine, Warhammer-Romane sind ja für viele Leute, wenn ich mit Menschen, die so ins Hobby kommen oder auch schon eine ganze Zeit lang sind, immer gerne mal eine Hürde in der Originalsprache. Ne? Zum einen ja Sprachbarriere, aber auch, das hat ja sein eigenes Lingo. Ne? Ganz viele Fachbegriffe. Ja. Da wollte ich mal wissen, kriegt man da, also haben die dich da bei der ersten Übersetzung quasi ins kalte Wasser geschmissen und oder kriegt man da später dann, wenn man dann erstmal drin ist, so, ja okay, das haben sie sehr, sehr toll gemacht, aber wir hätten gerne in Zukunft, hier haben sie eine Kladde mit 50 Seiten Fachtermini, benutzen sie die bitte da und dafür. Und übrigens, hier ist nochmal eine 100 Seiten Kladde mit Timeline, bitte einhalten.
Ja, tatsächlich, also die Timeline musste ich ja nicht einhalten, weil das haben ja dann die Autoren schon selber quasi gemacht. Mhm. Also ich musste ja nicht irgendwie inhaltlich eingreifen, sondern tatsächlich einfach nur übersetzen. Mhm. Aber es stimmt natürlich, ich glaube, das Glossar habe ich nicht bekommen bei der Probeübersetzung, da hieß es einfach nur, so die ganzen Bezeichnungen soll ich alle einfach mal so lassen, wie sie sind. Sorry. Okay. Und dann habe ich so ein bisschen nach eigenem Gusto, glaube ich, Dinge, bei denen ich mir nicht ganz sicher war, ob ich da jetzt deutsche Begriffe finden soll, habe ich dann mal so ein bisschen rumprobiert. Mhm. Aber als ich dann, das war ja dann nur, weiß ich nicht, 30 Seiten oder so, als ich dann wirklich Romane übersetzen sollte, also das erste war Der Tyrann der Hohlwelten von Mark Clapham, da habe ich dann tatsächlich so eine sehr umfangreiche Excel-Tabelle, glaube ich, oder so Google Sheets oder so bekommen mit sehr, 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 sehr vielen Reitern unten, zwischen denen ich hin und her switchen konnte. Es gab aber eine Hauptkladde, das offizielle Glossar, und die ganzen anderen Reiter waren alles übersetzte Romane größtenteils, wo Leute halt vielleicht auch schon was festgelegt hatten, was nicht im offiziellen Rollenspiel festgelegt ist. Also irgendwie, keine Ahnung, wenn irgendein Schwert von einer bestimmten Person einen Namen hatte oder so, dass es dann da drin war.
Ja.
Und dadurch konnte ich dann natürlich mit der Suchfunktion, die hat mir dann sehr geholfen, konnte ich dann immer rausfinden, gibt es dafür schon eine Übersetzung? Sollte es dafür eine geben? Soll das auf Englisch bleiben? Genau. Das ist aber ja gerade bei Franchise-Arbeit eigentlich ganz oft so. Also ich habe ja vorher schon auch viel, vor allen Dingen für deutsche Franchises gearbeitet, aber auch so bei Das Schwarze Auge, das hat schon auch seine ganz eigene Lingo. Also das war ich dann so ein bisschen gewöhnt. Ich glaube, das war auch ganz gut, dass ich das mitgebracht habe.
Hervorragend. Übrigens mit Der Tyrann der Hohlwelten, das ist ja ein Roman über, beziehungsweise mit Huron Blackheart. Wurde der übersetzt auf Deutsch dann? Habt ihr den eingedeutscht?
Oder? Ja, genau, ich habe den übersetzt.
Also, ja. Also der Name auch?
Achso, nee, der ist geblieben.
Huron Schwarzherz liest man nämlich auch immer. Das ist auch so eine Sache. Die GW springt in seinen Produkten immer gerne mal von Originalsprache zu eingedeutscht mit Namen. Teilweise ganz wilde Konstruktionen dabei.
Ich meine, dass das geblieben, dass der Blackheart geheißen hat. Ja, das stimmt, aber manchmal gab es Uneindeutigkeiten. Das hat dann aber letztendlich, das hatte ja ein Redakteur, das musste dann teilweise der Redakteur entscheiden. Oder ich habe ihm nochmal geschrieben und das nochmal abgeklärt und sowas. Ich meine aber, es wäre Blackheart gewesen. Ich kann das leider nicht nachgucken, weil ich von den ersten Büchern keine Belegexemplare bekommen habe. Also ich könnte es nachgucken in der Datei, die ich angefertigt habe, die ist in irgendeinem Ordner.
Ach gut.
Ich habe irgendwann, haben sie angefangen, mir Belege zu schicken, also jeweils dann halt so ein Exemplar fürs Regal, aber die ersten Romane, da war das irgendwie
so. Ach krass, so. Das heißt, da hätte ich jetzt gedacht, dass sowas Selbstverständlichkeit wäre.
Ja.
Ja, aber ist halt Games Workshop auch.
Ja, ja, genau, ja.
Ja, aber prima. Ja, eine Frage quasi mal vorweg zu dem, was jetzt gleich als nächstes kommt. Wird man da, weil hier dieser Tyrann, ne, das ist ja der Huron, der Tyrann von Badab, falls du da so ein bisschen im Lore drin bist, da gibt's ja einen Kampagnenband zu und den haben wir jetzt quasi bis... Boah, hatten wir das dieses Jahr abgeschlossen oder letztes Jahr? Da haben wir über 2 Jahre dran gesessen, das komplett, da sind wir zumindest auf deutscher Sprache vom Podcast die Ersten, die das komplett behandelt haben, das Thema. Also da bin ich ein Riesenfan, da geht mir direkt das Herz auf, dass das erstes Buch gewesen ist.
Ja.
Beschäftigt.
Ja, also die Kampagne kenne ich nicht, also wurde dann nicht verlangt, dass wir parallel quasi noch irgendwie das lesen oder abgleichen oder so. Wäre vielleicht auch interessant gewesen, aber hatten wir dann keinen Zugriff auch zu. Also die haben uns das nicht irgendwie geschickt oder so. Genau, ich wusste aber, dass es halt irgendwie eingebunden ist in was Größeres. Ja. Genau. Aber ich kenne jetzt quasi nur den Roman.
Ja, es ist so, sozusagen die Prequel-Kampagne zum Huron, wie der jetzt unterwegs ist als Chef der Roten Korsaren. Wie er dazu gekommen ist. Imperialer Bürgerkrieg und so weiter. Du sagtest, 7 Romane hast du übersetzt. Kriegst du die noch zusammen?
Ja, ich habe die auf meiner Website zum Glück aufgeschrieben.
Ah, Website. Können wir auch mal durchgeben.
Ja, das ist einfach jcvogt.de. Genau, da gibt es einen Reiter Übersetzung, da kann man sich das alles angucken. Genau, ich habe Mephiston, Erbe des Sanguinius von Darius Hinks übersetzt. Da war ich aber gestern nochmal auf Amazon, habe mir die Inhaltsbeschreibung durchgelesen und ein paar Rezensionen und ich kann mich so gut wie nicht mehr dran erinnern. Irgendwie ist das komplett gelöscht aus meinem Kopf, ich weiß nicht. Dann habe ich die Schwarze Legion von Aaron Dembski-Bowden
übersetzt. Oh mein Gott.
Ja, das war auch, also ich habe ja eben im Vorgespräch schon gesagt, wie bei aller Franchise-Arbeit gibt es richtig gute Bücher und auch so Bücher, wo man so denkt, naja, gut. Und Aaron Dembski-Bowden. Ich habe 2 Bücher von ihm übersetzt, auch noch Der Speer des Imperators.
Ja, super.
Und die haben auch richtig Spaß gemacht, also der kann einfach richtig gut schreiben.
Der gehört auch, also das ist so ein Dreigestirn. Weitestgehend, mittlerweile vielleicht auch 4, die so die Black Library-Romane tragen. Und und da gehört er auf jeden Fall dazu. Und kann man sich.
Die sind auch beide gebunden rausgekommen. Also da habe ich Belegexemplare und die sind sehr schick und genau.
Ja, top. Also kann man sich ehrlich gesagt alles von durchlesen, was der so schreibt. Ist wirklich im Warhammer-Kontinuum top. Ja, also Schwarze Legion.
Dann habe ich Death Watch von Steve Parker übersetzt. Mhm,
das habe ich auch hier liegen,
Der Weg des Blutes von Robbie McNiven, das war aber ich habe im Kopf, dass es über so 2 Sanitäterbrüder war. Ob ich das richtig im Kopf habe, weiß ich nicht. Und den Auftakt ich weiß nicht, ob es der erste oder der zweite Band war von dieser Horrorreihe. Das war das letzte, was ich gemacht habe. Ein Haus von Nacht und Ketten von David Annandale.
Okay, die habe ich nicht gelesen, aber ich weiß halt, dass die, oder gehört, ich höre sehr viel.
Ja, das muss ich auch sagen, das war so ein bisschen, dass ich dachte, ich sehe das ein, dass man verschiedene Genres in derselben Erzählwelt so schreibt und bedient quasi. Es war aber ja so eine so ein Spukhaus-Thema und ich finde einfach, dass das mit dem Horror, den das Warhammer 40k-Universum ohnehin schon hat, also das kann ja eigentlich kaum sagen, das ist jetzt die Horrorreihe in dieser Reihe, weil, naja, es sind halt immer Horrorelemente drin. Da fand ich irgendwie den Kontrast Spukhaus zu dem klassischen Warhammer 40k Horror irgendwie ein bisschen zu groß. Also für mich hat das nicht so gut funktioniert. Also irgendwie habe ich so gedacht, naja, was soll da jetzt Schreckliches sein? Ja. Die ganze Welt ist doch total schrecklich.
Ja, eben. Also ja. Der normale Alltag ist ja schon abgründig. Dann hast du diesen toluiden Cosmic-Horror, abgesehen von der ganzen stumpfen Gewalt, die sowieso existiert. Und dann so ein Horror-Kammerspiel mit Grusel. Mhm.
Naja,
ja.
Wie gesagt, es gibt Ups und Downs. Ja.
Wird man denn als Übersetzerin, weil das war immer so eine Sache, die ich mich auch gefragt habe, wir haben immer mal vorgehabt, auch mal mit einem Sprecher von den ganzen Hörbüchern irgendwie mal zu reden. Wird man da auch ein bisschen Fan von? Also wenn man auch gerade, wenn man eh so Fantasy-Hobby-mäßig unterwegs ist, ich glaube, machst du auch Rollenspiel?
Ja, genau. Ja. Wir spielen Rollenspiel, aber kein Tabletop. Also wir haben mal tatsächlich mit dem Freund von uns, der für Warhammer auch arbeitet, haben wir mal auch vor ewigen Zeiten einfach so ein ganz mini kleines Ding gespielt. Und wir haben auch mal ein bisschen Püppchen angemalt. Mhm. Aber ich glaube, eher klassische Warhammer, also ohne hier Fantasy-Warhammer-Sachen. Haben wir so ein paar Ritter im Keller. aber wir sind nie so ins Spiel selber. Also wir haben das nur mal quasi angespielt und haben das nicht weitergeführt. Durch die Romane ist es aber schon so, dass ich finde das generell immer cool, also in so Erzählwelten einzutauchen, dann irgendwann die Vokabeln zu kennen und so ein bisschen zu wissen. Einfach auch diese große Geschichte von so einer großen Erzählwelt, da so immer wieder Ausschnitte von zu sehen und sowas, das hat mir schon gut gefallen. Also ich bin danach nicht mehr wirklich dran geblieben. Es ist nicht so, als hätte ich dann irgendwie, wäre ich emsige Romanleserin geworden, nachdem ich die nicht mehr weiter übersetzt habe. Aber beim Übersetzen, ich meine, man ist ja auch ziemlich, man ist ja ziemlich lange mit diesem Text beschäftigt. Und ich finde, das geht mir bei anderen Romanen schon auch so, die ich übersetze. Die nehmen dann auch schon ziemlich viel so von den Gedanken ein. Also ich bin dann auch selber immer gespannt. Ich lese die nicht vorher, sondern ich lese die beim Übersetzen. Und dann manchmal lese ich mich dann quasi auch fest. Also dann arbeite ich länger, als ich sollte, weil ich irgendwie unbedingt wissen will, wie es weitergeht oder so.
Ja, ich hab gehört, dass so ein Sprecher, der beschäftigt sich da also schon irgendwie im Vorfeld damit, weil der ja in seinem Kopf im Vorfeld Stimmen erfinden muss quasi. Ne? Also, und die kriegen da schon irgendwie, ich glaube, das ist dann, den Luxus kann man dann wahrscheinlich als Übersetzerin haben, dass man sagt, so, nee, ich lese das so rund. Wie lange dauert denn sowas ungefähr? So ein Buch zu übersetzen.
Ja, das ist total unterschiedlich, weil die Bücher auch total unterschiedlich dick waren. Also ich meine, dass dieser Deathwatch so furchtbar dick?
Ja, Deathwatch geht so, aber der Klaue des Horus, das ist schon ein Klopper.
Ah, okay. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich bei einem Buch, vielleicht war es auch gar nicht so dick, vielleicht war es einfach nur die Abgabezeit, die so super knapp war. Da wurde mir irgendwie, glaube ich, sowas gesagt, wie in 6 Wochen musst du es abgegeben haben. Oh. Da habe ich dann schon richtig geflucht. Also das hat dann auch wenig Spaß gemacht, weil einfach die Zeit so super knapp war. Normalerweise habe ich eigentlich schon gerne für eine Übersetzung so im Idealfall schon 3 Monate oder so. Das finde ich schon immer gut, weil ich es dann halt in Ruhe. Ich arbeite auch nicht mit irgendwelchen, also damals ja eh noch nicht, da gab es das ja noch nicht so in dem Maße, aber ich arbeite auch jetzt nicht mit irgendwelchen KI-Tools, die mir da schon Text vorgeben, wenn ich dann nur überarbeite oder irgendwie sowas. Werde ich immer wieder gefragt, ob ich das mache, aber das finde ich tatsächlich hinderlicher, als wenn ich halt mich dem Text quasi widme. Das ist dann schon ähnlich wie bei dem Hörbuchsprecher. Ich muss ja auch irgendwie rauslesen, wie der Tonfall ist, wie die Sprache, was für ein Gefühl diese Sprache transportieren soll, damit ich das ins Deutsche auch genauso übertragen kann oder ähnlich übertragen kann.
Ja.
Und dafür ist es schon wichtig, dass ich mich einfach mit dem Originaltext auseinandersetze, nicht mit irgendeiner Vorab-Übersetzung oder sowas. Und deswegen brauche ich halt einfach meine Zeit so. Und was ich auch eigentlich ganz gerne mache, ist, wenn ich fertig bin, es einfach 2 Wochen lang liegen lassen und gar nichts damit machen. Und dann überarbeiten, also auch da einfach ein bisschen Zeit mir nehmen. Weil ich dann halt mit einem klareren Kopf dann nachher nochmal durch den ganzen Text durchgehen kann. Mhm. Und da ist es mir schon immer ganz lieb, wenn ich so 3 Monate zur Verfügung habe. Und dann bin ich vielleicht trotzdem ein bisschen früher fertig. Aber wenn das passt, so von der Deadline des Verlags her, das kommt ja auch immer auf das Veröffentlichungsschema an und wann der englische Autors abgegeben hat und sowas. Aber dann bin ich immer schon ganz dankbar, wenn das so hinhaut.
Ist das dann, arbeitet man dann als Übersetzerin an dem einen Roman oder hat man mehrere Sachen, die man parallel bearbeitet?
Also ich weiß, ich habe wenig Kontakt zu anderen Übersetzerinnen tatsächlich. Von daher kann ich es nicht für andere beantworten, nur für mich. Ich habe immer ein großes Projekt, wo ich dann dran arbeite und habe dann nicht parallel, also ich schreibe auch nicht gleichzeitig einen Roman und übersetze einen Roman, sondern ich teile mir das zeitlich so hintereinander ein, dass ich ja auch erst wieder selber kreativ schreibe, wenn ich die Übersetzung abgegeben habe.
Ja.
So, das passt einfach besser, weil ja, oft halt dieses Finden von dieser Erzählstimme irgendwie sich, glaube ich, überschneiden würde, wenn ich dann selber auch was schreibe, dann wird es vielleicht nachher irgendwie so ähnlich werden oder so. Das will ich
ja. Ja, das wollte ich gerade fragen, weil ich stelle mir ja schon vor, dass das ist ja schon eine sehr intensive Auseinandersetzung mit so einem Buch und dem Text und den Figuren da drin und der erzählten Welt. Wäre jetzt die Frage gewesen, ob du schon mal gemerkt hast, dass das dann vielleicht auf deine eigene Arbeit dann, also auf deine eigenen Bücher irgendwie einen Einfluss gehabt hat, oder vielleicht im Nachhinein gemerkt hast, so, ach ja, guck mal, da habe ich dann doch eine Referenz von da genommen. Hat man ja schon mal auch ganz unterbewusst, dass man sowas macht.
Ja, das stimmt, aber das würde ich eher nicht sagen. Also vielleicht schon mal, dass ich schreibe auch schon mal so Kurzgeschichten oder so, also so, ich habe einen Patreon und dann veröffentliche ich da schon mal was. Und da ist es bestimmt schon mal so, dass ich da auch teilweise Ideen schon mal aufgreife, die mir beim Übersetzen irgendwie kommen. Wo ich dann irgendwie denke, ach, irgendwie wäre die ein, ne, so, der Roman geht jetzt nicht in diese Richtung, aber eigentlich wäre es interessant, wenn er in diese Richtung ginge. Und dann habe ich da schon mal so, ja, eine Kurzgeschichte zugeschrieben oder so. Also die dann nicht im Roman spielte, sondern einfach nur diese Idee irgendwie verhandelt hat, so. Aber so grundsätzlich wirkt das, glaube ich, mit der Trennung, dass ich da nicht unbedingt denke, ach, dann, weiß ich nicht, übernehme ich Ideen oder übernehme ich die Erzählstimme oder so, das.
Ja.
Ist mir bisher erspart geblieben.
Der Roman Schwarze Legion, das ist ein Teil einer Trilogie. Wobei der.
Ja, der zweite.
Ja, der dritte, genau. Ja. Also anders. Der Klaue des Horus ist Teil einer Trilogie. Der zweite ist ja raus und auf den dritten warten wir alle seit einer halben Ewigkeit. Weil wir hoffen, dass der noch kommt, weil der sehr in ein größeres Erzählkonstrukt eingebettet ist und da kommen anderen Sachen, an anderer Ecke kommen da mit und mit die Sachen raus und man hofft, dass diese Trilogie und dann auch, ich weiß nicht, ob du mal was von der Nightlords Trilogie gehört hast, das überschneidet sich so ein bisschen mit der Schwarzen Legion, Klaue des Horus Erzählung, dass das irgendwann mal weitergeht. Aber du hattest ja nur die Klaue des Horus übersetzt.
Den zweiten Teil. Ich habe die Schwarze
Legion. Ah, die Schwarze Legion, genau.
Genau, das ist der zweite Teil. Also ich gucke hier gerade drin und da steht die Black Legion-Reihe, die Klaue des Horus, die Schwarze Legion. Und dann steht halt da noch kein dritter Teil, wenn du sagst, es gibt den auch noch nicht. Dann,
nee, leider nicht.
Ja, ist seit 2017, habe ich gerade im Impressum geguckt. Also das Englische ist 2017 rausgekommen, der Teil 2 und das Deutsche 2018. Das heißt, dann wartet ihr auch jetzt schon... Ja, gut 8 Jahre auf den dritten Teil.
Ja, es ist furchtbar, weil das sind mit, also neben den Horus Heresy Büchern sind das wirklich so mit die besten Serien so aus dem Bereich, neben den Eisenhorn-Romanen, die dann wiederum gefolgt werden von den Ravenor-Romanen, darauf kommen dann die Beckwin-Romane und das schließt sich dann ein mit in die Geschichte aus Schwarze Legion und so. Also alles ganz groß, aber das ist jetzt nicht so, dass Games Workshop dann irgendwie ursprünglich dann gesagt hat, so ja guck mal hier, wir haben hier eine Trilogie oder wir haben eine Reihe, hättest du da Lust dran, sondern die kamen dann immer wegen so Einzelwerken oder so.
Ja, genau. Also da hatte ich mich auch gewundert. Ich weiß aber nicht genau, wer den ersten Teil, wenn du das da hast, dann kannst du das wahrscheinlich sehen, wer den ersten Teil davon übersetzt hat. Weil ich normalerweise es auch so kenne, dass man versucht, die ÜbersetzerInnen irgendwie beizubehalten, wenn man eine Trilogie hat.
Macht ja auch Sinn, ne? Also für mich jetzt.
Das macht eigentlich Sinn, aber ja, genau. Ja, hat Teil 1 jemand anders übersetzt und ich dann Teil 2 und wer weiß, wenn dann Teil 3 kommt.
Vielleicht kann man das mal
pitchen. Sie dann vielleicht doch nochmal auf mich zukommen, wer weiß.
Ja. Ja, aber ich finde auf jeden Fall, da hast du, weil ich das auch gerade relativ frisch hinter mir habe, hast du da fantastische Arbeit gemacht, muss ich sagen.
Oh,
also
danke
schön. Die haben mir großen Spaß gemacht. Gibt da immer wieder
da
mal.
Da waren auch Gedichte drin, oder? War das das? Wo mindestens ein Gedicht, glaube ich, drin war.
Das kann sehr gut sein. Das
ist, ich finde nämlich immer witzig, wenn ich von so Gedichten überrascht werde und dann, ja, aber es freut mich dann auch immer. Also ich bin jetzt keine dezidierte Lyrikübersetzerin, aber ich habe immer irgendwie, ich weiß nicht, noch vom Herr der Ringe beeinflusst oder so, dass ich dann immer denke, juhu, ein Gedicht übersetzt. Ja. Oder es war in einem anderen, das weiß ich nicht mehr so genau. Aber genau, ich habe die beiden von Aaron Dembski-Bowden, die ich übersetzt habe, die habe ich auch beide sehr gut gefunden. Weil danach ist ja auch noch Der Schwert des Imperators rausgekommen. Das heißt, es ist ja nicht so, als würde er nicht schreiben. Er schreibt nur diesen dritten Teil anscheinend nicht.
Ja, das ist aber auch so eine Warhammer-Sache. Da werden dann Sachen irgendwo mal angeteasert und dann passiert halt einfach gar nichts mehr. So, das gehört leider auch so ein bisschen, vielleicht auch hier und da zum Glück ein bisschen mit zum Flair des ganzen Franchises, dass es halt sehr viele lose Enden gibt, die womit man dann selber arbeiten kann.
Ja, gut, das ja, hat natürlich auch was für sich.
Aber ja.
Das passiert ja auch letztendlich, diese großen Franchises, wenn die so, oder diese großen Erzählwelten, irgendwann hat man so einen Grad der Überbeschreibung, ja, wo man dann irgendwie denkt, wo siedle ich denn jetzt noch meine eigenen Stories an? So bei Star Wars oder sowas, da habe ich irgendwie, also ich war früher auch großer Star Wars Fan und dann hatte ich lange auch den Eindruck, ach, hier ist ja irgendwie alles möglich und hier kann man auch irgendwie im Rollenspiel und ich weiß nicht was alles, irgendwie noch Geschichten links und rechts, und dann wurde das aber immer dichter und immer dichter und immer dichter. Und dann haben sie ja irgendwann diesen alten Kanon, haben sie gesagt, das gilt jetzt alles nicht mehr, wir machen das ist alles jetzt inoffiziell, und dann haben sie aber so schnell auch wieder einen neuen aufgebaut, ja, dass es eigentlich auch wieder total voll war.
Die haben aber auch viel von dem Extended Universe dann doch wieder mit reingenommen, weil sie gemerkt haben, so, ah, nee, das ist schon, da gibt es schon viele Fans. Da sind schon gute Sachen bei.
Ja, genau.
Ich bin jetzt Star Wars nicht, also abgesehen von den Filmen, was man so kennt, bin ich ja gar nicht, und den Serien bin ich ja gar nicht so deep drin, aber ja, ich versuche da schon immer so einen groben Überblick zu haben, so, was gibt's denn da? Also ich habe ein paar Kumpels, die super Star Wars Nerds sind, und dann frage ich immer so, und gibt's was Neues, was ist denn da so passiert? Und daher bin ich da auch so ein bisschen im Bilde, was Extended Universe angeht. Speer des Imperators war mit einer der ersten Primaris-Romane, ne, wo Primaris dann vorkommen, wo dann auch Primaris mal ein bisschen düsterer vorgestellt wurden. Ich weiß nicht, von den anderen, ich glaube, bei den anderen kamen noch keine Primaris dann vor, was du, glaube ich, übersetzt hast, ne?
Nee, genau, das waren, glaube ich, die ersten, meine ich zumindest, ja. Und das war ja so ein bisschen so, das hat ja so ein Schottland-Flair auch, das fand ich irgendwie ganz witzig. Und auch so eine Zivilisation, die abgeschottet von anderen Zivilisationen existiert und dann neu entdeckt wird und sowas. Das war irgendwie sehr so primal.
Da steht das Imperium total drauf, vor allen Dingen während des großen Kreuzzugs. Oder generell, Leute wiederentdecken, die irgendwann mal dazugehörten, aber eigentlich dann jetzt auch vielleicht gar nicht mehr so viel Bock haben.
Genau.
Und da muss man dann seine Monster schicken, damit die wieder in die Spur kommen. Ja, prima. Ich glaube, ich bin mit meinen Fragen auch weitestgehend durch.
Ja, cool. Ich habe noch eine lustige Anekdote.
Oh ja, raus damit bitte.
Genau, die ist mir diese Nacht wieder eingefallen. Und zwar beim Tyrann der Hohlwelten, es geht ja um diese Hohlwelt. Ne? Mhm. Also das heißt, in irgendeinem Punkt im Roman wird in diese Hohlwelt eingedrungen, die ja im Inneren eines Planeten ist. Also quasi auf dem Inneren der Planetenkruste. Man muss also durch die Planetenkruste durch und dann hat man wie so im Inneren einer Kugel halt diese bewohnbare Fläche, und in der Mitte war, glaube ich, so eine Art Sonne oder sowas.
Wie mit unserer Erde. Heißt, es gibt ja genug Leute, die tatsächlich dann glauben, dass die Erde...
Aber da war es auch tatsächlich so, dass wenn man hochschaute, da quasi auf dem Kopf stehende Teile von Städten und sowas sehen konnte. Das kann man ja bei uns nicht.
Nee.
Und da mussten also Space Marines durch diese Planetenkruste sich... Ich glaube, es war quasi ein Aufzugsschacht, aber sie mussten natürlich quasi zu Fuß durch. Mhm. Mussten sich da so gleichzeitig durchkämpfen und klettern, beziehungsweise in der Mitte der Planetenkruste änderte sich auch nochmal die Schwerkraft. Mhm. Das fand ich auch alles, also so Science-Fiction-mäßig stehe ich auf sowas total, ich finde das total lustig. Fand ich also sehr witzig, dass die da so durchklettern mussten und dann Schwerkraftdinge und wie kann man das noch irgendwie nutzen, wenn man dann springt und dann ändert sich mitten im Sprung. Ach ja, fand ich sehr lustig. Es kam aber natürlich dadurch, dass viel geklettert wurde, einfach sehr, sehr, sehr viel das Wort Klettern vor. Mm. Also klein war quasi das Wort der Wahl, das Verb der Wahl, um sich fortzubewegen. Und ich habe dann so ein bisschen geguckt, was für Synonyme für das Wort Klettern, damit das nicht immer weiter Klettern ist.
Huron kraxelte.
Kraxeln, genau. Und ich habe nicht super oft, aber so 3, 4, 5 Mal, ich weiß nicht genau wie oft, ich habe ab und zu spärlich das Wort Kraxeln eingebaut und habe danach, ich weiß gar nicht, ob die noch online ist, aber auf jeden Fall gab es danach eine böse Amazon-Rezension, wo mir gesagt wurde, Space Marines kraxeln.
Ja, ich wusste es. Ich wusste es, dass sowas kommt. Das war ich, ich habe die geschrieben. Nein, Quatsch, habe ich nicht. Aber
das wäre es jetzt. Und seitdem ist das irgendwie so ein geflügeltes Wort zwischen Christian und mir, wann immer wir irgendwie auf das Wort kraxeln stoßen, sagt einer von uns beiden immer, Space Marines kraxeln nicht.
Fantastisch.
Also irgendwie, was weiß ich, wir gehen wandern, es geht steil den Berg hoch, ich sage, boah, hier muss man aber ganz schön kraxeln. Christian sagt, Space Marines kraxeln nicht.
Kriechen.
Ja.
Super.
Ja, das kenne ich ja auch vom schwarzen Auge. Also man muss dann schon auch mit den Fans quasi, man muss auch die Fans zu nehmen wissen.
Oh ja.
So auch die so ein bisschen pedantisch sind. Die gab es natürlich vom schwarzen Auge auch ganz viel.
Das glaube ich. Ja, die gibt es überall. Ja. Gerade bei Nerd-Hobbys, ja. Da ist das ja immer.
Ja, genau. Wo man sich so richtig drin vertiefen kann. Das, ja. Ja, das ist so.
Ey, und ich habe halt immer so die auch ein bisschen die Theorie vertreten, so wenn dann halt Leute auch schon mal sagen, so ja, und hier ganz schlimm mit so Gatekeeping und sowas. Ne? So, ja, man darf ja nicht vergessen, heutzutage ist das ja alles sehr aufgelockert, ne? Aber als ich angefangen habe, so in meiner Schulzeit mit dem Kram vor 25 Jahren oder irgendwie sowas, das waren ja vornehmlich ungeliebte Kellerkinder, die sich mit sowas beschäftigt haben.
Ja.
Ne? Und viele haben dann auch nichts anderes, sind da sehr protektiv bei ihrer IP. Ne? Aber ja gut, ja. Heutzutage, also dann kraxelt der halt. Ne? Ich meine, das werden auch nicht immer... in allen Situationen die grazilen, mächtigen, schreitenden Übermenschen da sein. Ne?
Ja.
Da wird auch mal gekraxelt. Gerade wenn das die Schwerkraft einem da einen Strich durch die Rechnung macht.
Genau.
Ja, hervorragend. Danke dafür. Das ist eine schöne Anekdote und passt also genau in mein Bild, was ich vom Hobby und den Leuten darin habe. Jetzt kraxeln nicht. War das lustig geschrieben oder war das schon bitter ernst eigentlich?
Ja, ich glaube, es war schon eher ernst.
Okay.
Das war schon eine ernstzunehmende Kritik.
Ja.
So.
Aber ey, wenn das alles
mal
ist.
Mal raussuchen, ob es die noch gibt.
Wenn das der größte Kritikpunkt war, dann kann man ja doch sagen, im Endeffekt alles richtig gemacht.
Ja, also ich finde auch, das finde ich schon auch nett. Es gibt auch Bücher, das habe ich gestern noch mal so quer geguckt, die halt nicht so toll bewertet sind wie dieses Mephiston-Buch.
Mhm.
Da stand irgendwie auf Amazon, das wäre eines der schlechtesten, wenn nicht das schlechteste Buch der Romanreihe. Das ist das, woran ich mich kaum noch erinnern kann, das Buch. Ich weiß es nicht mehr so genau. Und da steht aber dann teilweise auch immer drin, also Buch schlecht, Übersetzung gut, wo ich dann so denke, ja, dankeschön, so, dass er das noch mal separat erwähnt habt. So, das freue ich mich dann auch drüber, dass das doch mal so irgendwie separat gewürdigt wird, auch wenn das Buch ansonsten nicht sonderlich gefallen hat. Es hat auch gemischte Kritiken, also auch da gibt es Leute, die finden das super gut. Aber ich fand es halt nett, dass auch in den unzufriedenen Kritiken dann halt da nochmal irgendwie auch Lob ausgeteilt wurde. Das hat mich dann schon gefreut.
Ey, voll schön, wenn sowas überhaupt in irgendeiner Form dann gewürdigt wird, ne? Also
da freue ich mich auch immer drüber.
Durchaus richtig Arbeit, kann ich mir vorstellen. Ich meine, wenn du sagst, du brauchst am liebsten 3 Monate, was für ein Projekt sitzt man denn, ne? Da bauen andere Leute ein Haus in der Zeit, ne? So, das ist schon...
Ja, das stimmt, ja.
Hervorragend. Ja.
Dankeschön, dass ich nochmal zurückkehren durfte in Erinnerung.
Ja, immer gern. Und also ich hoffe, da kommt auch noch mehr irgendwie in Zukunft. Ne? Ich habe ja mal gehört, dass die wollten, glaube ich, so eine Europa-Dependance irgendwie in Luxemburg aufbauen. Ich weiß gar nicht mehr, was daraus geworden ist, aber vielleicht.
Das muss ich mal, ich habe den Freund länger nicht mehr gesehen, aber wenn ich ihn nochmal sehe, werde ich ihn da nochmal nachfragen.
Ja.
Und ich kann ihn auch nochmal anhauen. Er soll mal die Augen offen halten, wenn von der Trilogie der dritte Teil kommt oder so.
Ja.
I'm ready. Genau.
Super. Ja, und wenn du den nochmal siehst, also und wenn der vielleicht Lust hätte, mal hier Gast zu sein, das fände ich ja auch ganz fantastisch, mal mit einem jemanden, der die Regeln verbricht, mal zu reden. Das,
ja. Ich schreibe ihm nachher
mal. Da hätte ich auch viele Fragen.
Ja, cool.
Top. Dann,
okay, super.
Ey, vielen Dank, dass du da warst, hier am Donnerstagmorgen.
Ja,
ich werde heute Abend die Folge schneiden und dann kommt die, am Wochenende kommt die dann raus, schicke ich dir gerne einen Link, sag dir gerne Bescheid, sobald es da ist. Und nochmal, falls ihr Judith Vogt auch folgen wollt im Podcast oder auf ihrer Homepage mit dem Patreon, wie hieß der Genderswap-Podcast?
Genau, der Genderswap-Podcast, die Homepage heißt jcvogt.de und der Patreon heißt Die Vögte.
Hervorragend. Dann damit entlasse ich euch ins Wochenende und dich natürlich auch in den Donnerstag. Ich fahre jetzt arbeiten.
So. Ja, super. Dann frohes Arbeiten.
Vielen Dank.
Tschüss.